Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum zweiten E-Pod-Spezial in dieser Woche, in der wir alte Formel-E-Rennen gucken. Tja, gestern gab es den Mexico City E-Prix 2019 live auf die Ohren. Wir haben wieder einige Zuhörer dabei und dieses Mal natürlich auch Zuschauer dabei. Danke an all diejenigen, die eingeschaltet haben. Heute gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in den Geschichtsbüchern. Wir gehen zurück in die erste Formel-E-Saison, das vierte Formel-E-Rennen überhaupt, der Buenos Aires E-Prix 2015, mein persönliches Lieblingsrennen. Ich bin schönerweise mal wieder nicht alleine, wie schon gestern sind einige Leute dabei. Gestern habe ich mit ihm aufgehört, heute fange ich mit ihm an. Einen wunderschönen guten Abend an Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen und ein herzliches Hallo in die Runde.
Dann ist wieder mit dabei unsere Svenny.
Hallo.
Und einen, den ich hier auf eigenen Wunsch unter dem Namen Antonio Felix da Costa in meinem Audio-Interface gespeichert habe. Im echten Leben heißt er Timo. Hallo.
Moin, grüß euch.
Schön, dass wir alle wieder mit dabei sind. Ach, das hat gestern schon so Spaß gemacht. Ich habe mir die Aufnahme dann nochmal im Nachhinein angehört gestern. War schon echt gut. Also sowohl, also natürlich besonders unterhaltsam mit Video, aber auch unterhaltsam ohne Video. Für all diejenigen, die gestern nicht zugehört haben und heute zum ersten Mal live dabei sind, wir gucken jetzt gemeinsam ein Formel-E-Rennen. Das steht nämlich verlinkt auf unserer Live-Seite live.e-formel.de. Jeden Abend dieser Woche um 18 Uhr gucken wir dann nämlich ein Rennen. Und für diejenigen, die es im Nachhinein hören, die müssen sich wohl ein neues Fenster einfach aufmachen und da dann das Formel-E-Rennen rausgucken und raussuchen und rausrecherchieren. Das ist auch in der Episodenbeschreibung verlinkt, muss man gar nicht viel suchen. Und dann zähle ich uns gleich alle ein. Und dann gucken wir das Rennen zusammen. Diejenigen, die das jetzt bei uns live zuhören und zugucken, die haben den großen Vorteil, dass wir gleichzeitig das Bild sehen, weil ich hier zentral auf einen Knopf drücke und dann können alle gucken. Das ist einfach großartig. Es hat gestern schon heiden Spaß gemacht. Und wir quatschen währenddessen einfach ein bisschen, so ein bisschen Stammtisch-Style über alte Formel-E-Zeiten. Und wie gesagt, heute der Buenos Aires E-Prix, so ein bisschen Baby-Formel-E. Mit ganz alten Lineups und alten Teams, die es schon gar nicht mehr gibt, mit einigen Safety Cars. Und ich habe gestern schon angekündigt für uns in der Redaktion, wir können uns an mehreren Stellen im Rennen mal fragen, wer das Rennen gewinnt. Und ich garantiere, am Ende stimmt es nie. zumindest für diejenigen, die das Rennen noch nicht gesehen haben. Svenny, du hast gestern erzählt, du hast das Rennen noch nicht geschaut, ne?
Nee, Saison 1 ist voll an mir vorbeigegangen.
Das heißt heute
Saison 2 zum Großteil.
Das heißt heute Premiere. Wir gucken jetzt gemeinsam Buenos Aires. Ich freue mich wie Bolle drauf. Mein Lieblingsrennen.
Ich habe schon mal den Big Zettel hier im neuen Tab aufgemacht, wer da überhaupt gefahren ist. Und dachte, okay.
Ja, das sind Namen.
Oh, das wird gut. Ich bin heiß wie Frittenfett. Und Tobi W. hat sich gerade auch schon Nüsse geholt, hat er erzählt. Jetzt kann es losgehen.
Ach, es ist wirklich wie im Kino, ne? Ach, toll. Einfach toll.
Ich sehe aber, wir haben heute nicht viel Vorlauf, bevor das Rennen startet. Das Video fängt direkt mit dem Start an, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Mhm. Magst du denn mal erzählen und mal eben die Ergebnislisten aufmachen und uns zumindest, bevor ich jetzt gleich auf Start drücke, erzählen, wie die Startaufstellung so aufgebaut ist? Vielleicht so die ersten fünf und ein paar Fahrer, die noch ganz besonders sind und die es heute gar nicht mehr gibt.
Genau, das kann ich gerne machen. Es ist das vierte Rennen in der Geschichte der Formel E, das muss man dazu sagen. Auf der Pole Position zum allerersten Mal Sebastian Buemi, damals noch im, schon im, oder damals genau wie heute im Dumps-Team, aber damals noch mit Renault-Motor, beziehungsweise die Antriebe waren damals ja noch einheitlich. Das Team hieß aber schon Renault, weil es von Renault unterstützt war. Die erste von mittlerweile, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel gucken, 14 Pole Positions, die er erzielt hat. Neben ihm in der ersten Reihe ein Fahrer, den wir auch schon seit längerem nicht mehr gesehen haben, weil er nämlich mittlerweile gar kein Rennfahrer mehr ist, sondern DJ. Das ist der Spanier Jaime Alguersuari, ehemaliger Red Bull Junior, genau wie
der hatte gestern übrigens Geburtstag. Oh, alles Gute nachträglich.
Feliz cumpleaños.
Richtig.
Sí, ahí está.
damals bei Virgin Racing Teamkollege von Sam Bird. Sam Bird steht dann auch direkt dahinter auf dem vierten Platz, also direkt dahinter räumlich, dazwischen Nick Heidfeld im Venturi, der sich auf den dritten Platz qualifiziert hat. Dann kommen wir schon in die dritte Startreihe, auch mit zwei alten wie neuen Bekannten, Lucas Di Grassi auf Platz 5 und Jean-Éric Vergne auf Platz 6. Di Grassi damals für Abt und Jean-Éric Vergne für Andretti.
In seinem zweiten Rennen, ne?
BMW ist, genau.
Ja, stimmt.
In seinem ersten Rennen hat er auf der Pole Position gestanden, unter der Leste. Dahinter kommt dann der Pole-Setter des allerersten Rennens, Nicolas Prost, Teamkollege von Buemi. Dann haben wir Antonio Felix da Costa im Emlyn Aguri, ein Team, das wir auch gar nicht mehr haben in der Formel E. Das mittlerweile, der Startplatz ist ja von Techita übernommen, auch genau wie große Teile des Teams vom Techita ebenfalls übernommen sind, für das Antonio Felix da Costa dann übrigens in dieser Saison wieder fährt. Ja, dann, ja, ich mache einfach die Top 10 mal voll. Nelson Piquet Jr. auf Platz 9, damals für China Racing hieß das Team. Mittlerweile ist es NIO 333, der spätere Meister der Premierensaison. Und auf dem 10. Platz haben wir den ersten Mahindra, nämlich Karun Chandhok. Ja, ansonsten im Fahrerfeld vielleicht noch interessant. Wir haben auch eine Frau am Steuer, eine Frau am Start, natürlich auch am Steuer. Auf Startplatz 17, Michela Cerutti. Außerdem, oder sie ist für das Team Trulli gefahren, das damals noch dabei war. Ihr Teamkollege Jano Trulli ist auch dabei, startet von Platz 20. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Mehrere Fahrer, die wir nicht mehr dabei haben. Marco Andretti zum Beispiel, Oriol Servia, Hopin Tung, der heute Kommentator bei der Jaguar IPSE Trophy ist. Und ansonsten
Bruno Senna.
Ja, Bruno Senna auf der 19. Position.
Den gibt's auch noch.
Ach. Genau, im zweiten Mahindra. Klangvolle Namen. Aber ja, ich glaube, wir werden sie so ziemlich alle auch im Bild sehen. So ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Feld ist etwas kleiner als heute. Damals nur 20 Fahrzeuge am Start. Und vor allem, wenn wir das Video gleich sehen werden, das ist wieder eine Umgewöhnung. Das sind nämlich noch die Gen 1 Autos, aber noch die klassische Optik mit dem einfachen Frontflügel. Ja.
Den Rest erfahren wir jetzt gleich beim Zugucken, denke ich mal. Noch gar nicht so viel vorausnehmen, denn die Begeisterung, die kommt jetzt erst gleich auf, wenn die Autos losfahren. All diejenigen, die das jetzt in der Aufzeichnung hören, machen sich bitte bereit. Den Finger über den Mauszeiger oder das mobile Telefon. Und wir starten das Video natürlich bei 0 Sekunden, 0 Minuten und sowas. Und dann geht's gleich los. Ich zähle runter und dann sage ich Play. 5, 4... 3, 2, 1, Play. Ui, die geht direkt mit den Lichtern los. Da ist ja wirklich gar kein großer Vorlauf gewesen. Ach, die alten Autos.
Ach, das bei mir ist ein Fehler aufgetreten.
Hier ist ein Fehler.
Einmal aktualisieren. Also für alle User einmal aktualisieren, dann sollte es gehen. Hoffentlich. Es lädt nach wie vor bei mir.
Es lädt nach wie vor, oder? Ist ja nicht gut.
Nee, es ist ein Fehler aufgetreten.
Die alten Grafiken, Alter. Hm.
Geht's bei Tobi denn? Bei Svenny scheint es ja zu gehen.
Ja, okay. Funktioniert. Ja. Was wir auf jeden Fall schon gesehen haben, war ein gutes Manöver von Nick Heidfeld in der ersten Spitzkerre, wo er auf der Außenseite an Jaime Agashvari vorbeigegangen ist.
Oh, die alte Strecke, Puerto Madero.
Hier haben wir auch einen heißen Infight zwischen Jean-Éric Vergne und Antonio Felix da Costa. Witziges Detail am Rande.
Witziges Detail
am Rande. Später sind sie Teamkollegen.
Was macht der Marshall da denn mit der gelben Flagge?
Ich habe keine Ahnung.
Oh Gott. Oh je, oh je. Naja. Dann die Schikane hier und dann jetzt links und dann rechts mit Höchstgeschwindigkeit. Großartig. Das, was jetzt in der Runde kommt als nächstes. Hier geht's einmal links
die und jetzt voll. Hier, das ist grandios.
Boah. Oh. Ist das schön. Und ganz vorne Sebastian Buemi. Im Vorgängerteam von Nissan, also naja, nicht wirklich Vorgängerteam, es ist ja immer noch das gleiche Team, Edams, allerdings mit anderen Motoren. Beziehungsweise damals alle mit dem gleichen Motor. Das waren ja tatsächlich Einheitsautos. Ich hasse es, wenn Leute heutzutage sagen Einheitsautos, weil die Autos alles sind, aber nicht einheitlich. Damals tatsächlich schon. Das sind alles die gleichen Fahrzeuge, gleiche Motoren, gleiche Getriebe, mit 5 Gängen damals ausgestattet,
richtig,
die Fahrzeuge. Voll unnötig, aber cool. Und Antriebe kamen von Renault tatsächlich. Also damals ist es tatsächlich ein Renault-Edams gewesen. Der Name Renault im Teamnamen ist allerdings dann tatsächlich nur aus Sponsoringgründen da gewesen und nicht, weil Renault jetzt explizit nur für dieses Team den Motor gemacht haben. Damals ist auch...
Ja, das war ja so ähnlich wie bei Audi,
genau,
dass Renault damals quasi erstmal sich gerne das auf die Fahnen geschrieben hat. Wir sind jetzt in der Formel E aktiv, aber de facto, genau wie Audi, noch nicht wirklich was gemacht haben. Und Nerdwissen vom Feinsten, in der ersten Saison hießen die tatsächlich auch noch Edams Renault. Also da stand das Edams sogar noch vorne. Und ab Saison 2 ist Renault dann nach vorne gewandert.
Sie hießen sogar Team Edams Renault. Und noch kurz zu dem Motor. Den Motor, den die Fahrzeuge drin haben, ist nicht von Renault, sondern das ist ein McLaren-Motor, der aus einem McLaren-Hybrid-Sportwagen genommen wurde. Da hat man einfach den Elektromotor ausgebaut und ihn als Antrieb für die Formel-E-Autos verwendet. Müsste der McLaren P1 gewesen sein.
Stimmt, jetzt wo du das sagst, klingelt irgendwas. Warum hatte ich denn im Kopf, dass da was von Renault drin ist an allen Autos?
Renault war technischer Partner und Renault gehörte damals auch zu dem Spark-Konsortium dazu, was das Auto entwickelt hat.
Ah, okay. Na dann nehme ich es zurück und behaupte das Gegenteil.
Und das war der McLaren P1.
Och, das waren Zeiten. Ich habe mich vorhin auch durch alte Bilder von dem Wochenende geklickt. Mit dem Renndirektor-Auto, dem Rimac.
I3.
Nee.
Ach, mit dem Limac sogar noch, okay.
Ja, der Concept One, ne?
Von der Concept Rimac. One.
Ah, hier die schöne Schikane.
Ach, großartig einfach. Und die alten Lackierungen auch. Also wer heute, Svenny, wie viele Autos findest du, also erkennt man was?
Auf Anhieb?
Ja, so
beim
auf Anhieb.
Beim ersten Hinschauen?
Ja.
Tatsächlich relativ viele eigentlich.
Okay, gut.
Weil die Farben sind schon relativ ähnlich gewesen.
Ja.
Andretti ist immer schon blau gewesen. Okay, Virgin hat sich ein bisschen verändert und so, aber
ja.
Audi, Renault und so, das erkennt man schon.
Ja, na gut. Mahindra sieht auch schön aus.
Mahindra sieht auch aus wie immer.
Oh, der Trulli.
Der Trulli ist aber das schönste Auto. Die gibt's ja nicht mehr. Die ganze Zeit, die Svenny Formel E irgendwie schaut, gibt's Trulli nicht. Die sind eine Saison mitgefahren und dann, Timo, willst du mal erzählen, was Trulli dann gemacht hat, dann in Saison 2, während wir hier jetzt mal so langsam Runde 4 und 5 beginnen?
Ja, in Saison 2 war ja dann das Reglement freigegeben zur Entwicklung von Antrieben und die meisten Teams haben ja auch einen eigenen Antrieb entwickelt, so auch Trulli unter dem Namen Motomatica. Allerdings hat das Ding nicht so richtig funktioniert und schon in Donington hat sich abgezeichnet bei den Testfahrten vor Saisonbeginn, dass sie das Ding nicht zum Laufen kriegen und dann begann eine lange Leidensgeschichte. Also erste Rennen in Peking sind sie im Zoll hängen geblieben. Zweite Rennen, Putrajaya, haben sie keine Zulassung gekriegt von der FIA, weil der Motor einfach nicht homologiert war. Und so hat sich dann Trulli ohne ein Rennen in Saison 2 vor dem Punta del Este Prix rausgezogen und sang- und klanglos dann aus der Formel E verabschiedet.
Und dann gab es auch noch so richtig Drama mit Vertragsbruch bei Duran und sowas, ne? Der ja auch hier mitfährt. Allerdings
ja, genau,
für Ende
Duran war ja erstes. Genau, der war ja erste Saison hier noch Teamkollege von Antonio Felix da Costa bei Aguri und ist dann zur zweiten Saison gewechselt zu eben zu Trulli. War dann in Donington auch vor Ort. Das sind auch die einzigen Fotos von ihm, die es gibt im Trulli-Outfit. Aber ja, er kam halt natürlich nie zu einem Rennen, hat dann natürlich seine Ansprüche eingefordert und so weiter. Aber ja, damit war seine Formel-E-Karriere, glaube ich, dann zu Ende. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er später nochmal... Doch, er kam später nochmal bei Aguri in Mexiko zum Einsatz, glaube ich, beim Heimrennen.
Oh, du hast recht. Ein Mexikaner, der bei einem Mexiko-Rennen zum Einsatz kommt.
Soll es gegeben haben.
Ich finde,
was ich ja sehr interessant finde, wenn man sich hier so die Spitzengruppe anguckt, die Fahrer, die da so fahren, bis auf Alguersuari und natürlich jetzt Nick Heidfeld, der nicht mehr dabei ist, sind das so die Topfahrer bis heute, ne?
Hast recht.
Also wir haben Buemi, wir haben Di Grassi, wir haben Sam Bird, wir haben Wern, wir haben Felix da Costa.
Ist echt krass, dass da eigentlich relativ wenig von denen, die jetzt so dazugekommen sind, sich reingefuchst haben. Also es wirklich so weit nach vorne geschafft haben.
Und der i3 hinterher.
Und der i3 hinterher, da hast recht. Schön auch, wie Venturi so richtig Druck machen kann auf Renault, ne? Oder Heidfeld fährt auf jeden Fall mit. Da muss man ja im Kopf sich, also nur in Gedanken halten. Ein paar Monate zuvor war dieser schlimme Unfall in der letzten Kurve von Peking, der so oft in den Wiederholungen gezeigt wurde. Und Heidfeld war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall einer, den man, natürlich, es war früh in der Saison, bla bla bla, aber nach dem ersten Saisondrittel war Heidfeld durchaus einer, den man auf der Liste gehabt haben musste für eventuelle Titelberechnungen später, ne?
Absolut. Der war in der Spitzengruppe komplett vertreten, eigentlich bei vielen Rennen. Er hatte ja in Peking den Sieg eigentlich, hätte er gewinnen müssen, wäre Prost ihm nicht reingezogen. Dann in Putrajaya war er auch ganz gut unterwegs, wurde dann aber von einem gewissen Franck Montagny berührt und in die Mauer geschoben, in die Tech-Pro-Barriere, der ja, wie man dann im Nachhinein erfahren sollte, so ein Näschen genommen hat. und dann auch bei den nächsten Rennen. Punta del Este war nicht schlecht und jetzt auch in diesem Rennen werden wir es ja noch sehen. Man sieht es ja jetzt schon, wie viel Druck er macht. Und auch später in der Saison viele starke Leistungen gebracht. Also Heidfeld war Topfahrer in Saison 1.
Der Grund, warum, das ist auch das erste Rennen, wo Montagny nicht fährt, glaube ich. Nee, das zweite Rennen. Punta ist er auch schon nicht gefahren. Der ist tatsächlich, oh, das muss ich nochmal nachschauen. Weißt du das vielleicht aus dem Kopf, Tobi, wie der Rückstand hieß, der bei ihm in der Urinprobe festgestellt wurde in Malaysia?
Es war auf jeden Fall ein Abbauprodukt von Kokain.
Ja. Und deswegen wurde er dann für, ich glaube, 3 Jahre vom Motorsport gesperrt.
Zwei Jahre?
So kurz nur? Naja, gut.
Ja. Ganz normales Dopingvergehen und nicht vorbestraft, 2 Jahre Sperre.
Na gut, okay.
Nicht vorbestraft. Hier sieht man nochmal Di Grassi.
Der schön reinhält gegen Alguersuari.
Schön.
Auch so ein klassischer Di Grassi-Move einfach.
Ja. Ice cold.
Wie schön der Virgin geglänzt hat damals.
Ja, krass, ne?
Mit der Chromfolie.
Diese Chromoptik.
Obwohl in Lila ist, also in komplett Lila ist er auch ziemlich heiß, muss man dazu sagen.
Stimmt.
Was man immer in den Fernsehbildern gar nicht so was so rüberkam, ist der Amlin Aguri, der da jetzt da gleich um die Ecke kommt.
Ja, der Blaue.
Das sah in Real sowas von geil aus.
Ja.
Das war halt auch komplett in Chrom und hat geglänzt wie nix.
Einfach großartig. Und das, die gleiche Lackierung haben wir ja ein Jahr später gesehen, aber bei einem anderen Team, nämlich bei Andretti. Das war verwirrend am Anfang.
Der Titelsponsor Amlin, eine Versicherung, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Versicherung aus London, die dann später auch von Japanern noch aufgekauft wurden, glaube ich. MSLD, die waren ja später bei Andretti dann auch noch mit dem Namen vertreten. Die haben dieses Chromblau eben mitgebracht, sind dann aber irgendwann auch sang- und klanglos verschwunden. Ich glaube nach Saison 4.
Ich habe gerade mal gewikipediat, was Amlin so ausmacht. Ich lese mal, es gibt nur die englische Seite. MS Amlin is an insurer operating, also ein Versicherer operating in the Lloyd's UK, Continental Europe and Bermudian Markets. Also,
ja.
Amlin ist ein Versicherer auf den Märkten in Großbritannien, Kontinentaleuropa und Bermuda.
Ja, so ein Zufall. Und die machen natürlich einen Großteil ihres Umsatzes in Bermuda.
Aber schön waren die
auch. Steuern zahlen müssen.
Ja, schön waren die.
Jetzt hier nicht unter Generalverdacht stellen.
Man sieht jetzt schon hier, wie sich eine Lücke auftut nach der Spitzengruppe. Also wenn wir nochmal Felix da Costa und Nico Prost vielleicht dazuzählen, aber dann wird es ein bisschen, da sieht man schon, dass die Spitzengruppe sich absetzen kann. Übrigens jetzt, Heidfeld hat auch ein bisschen locker gelassen, geht nicht mehr ganz so drauf und konzentriert sich auf seine ganz große Stärke, nämlich das Energiemanagement. Man sieht jetzt hier schon optisch auch den Vorsprung von Buemi.
Was man natürlich dazu sagen muss, das mag den meisten hier im Raum klar sein, aber den Zuschauern vielleicht nicht. Die Fahrer werden nicht mit diesen Fahrzeugen bis ins Ziel fahren. Sondern sie müssen tatsächlich gegen Rennhalbzeit in die Box fahren und das Auto wechseln. Das war ja, ich sag mal, in den ersten 4 Jahren der Formel E gang und gäbe. Und war ja mit einer der Gründe, warum die großen OEMs, also die großen Hersteller, erst mit der Einführung des Gen 2 Autos sich zur Formel E bekannt haben, weil es für sie eine zu große Veranschaulichung des Nachteils der Elektromobilität war, nämlich die Manifestierung der Reichweitenangst bei einem Rennauto. Und haben wir in Saison 1 natürlich noch gehabt, also nicht wundern, wenn die Autos gleich alle in die Box fahren. Die Fahrer müssen tatsächlich das Auto wechseln.
Gab es da eigentlich diese Mindeststoppzeit schon oder wurde dir das später eingeführt?
Doch, ich glaube, damals schon.
Damals gab es die, ja.
Doch, genau.
Die wurde irgendwann dann abgeschafft.
Die wurde abgeschafft und da wurden die Gurte für verändert.
Tja, das bedeutet nachher beim Boxenstopp, werden die Fahrer wechseln das Auto. Das dürften einige unserer Zuhörer und Zuseher bestimmt noch wissen. Und dann stehen die aber erstmal und warten und warten und warten, bis die Zeit abgelaufen. Also da läuft keine Zeit ab, aber die Teams haben eine Stoppuhr und die Fahrer haben damals am Funk gesagt, ich fahre jetzt in die Box. 3, 2, 1, jetzt. Und dann haben die den Strich überquert, der Boxeneinfahrt. Und dann hatten Mechaniker auf die Stoppuhr gedrückt und dann wussten die, wie viel Zeit die brauchen von ihrer Garage bis zur Boxenausfahrt. Und haben dann somit abgeschätzt in etwa, also händisch, ne? Also Stoppuhr und auf den Knopf gedrückt. Oder manchmal sogar auf dem Telefon, wie lange die jetzt in der Box stehen müssen, um die Mindeststandzeit einzuhalten.
Ja, das ist ja auch manchmal schiefgegangen. Vielleicht noch kurz die Situation in der Gesamtwertung vor dem Rennen. Lucas Di Grassi liegt in Führung mit 58 Punkten, dahinter punktgleich Sebastian Buemi und Sam Bird mit 40 und dann Nico Prost auf Platz 4 mit 24 Punkten. In der Teamwertung liegt Edams Renault 2 Punkte vor Audi und 10 Punkte vor Virgin.
Das war Daniel Abt, den ich gerade im Bild gesehen habe. Das war Daniel Abt.
Aber so mit dem weißen Helm.
Mit dem weißen, silbernen, coolen Helm, PlayStation-Sponsor drauf. Damals frisch aus der GP3 rausgepurzelt, Daniel Abt.
GP2
sogar?
Ja.
Na dann.
150. Die Grafiken sind schon ganz schön angestaubt.
Ja. So viel. Also das macht ja das halbe Bild aus, diese Grafik da. Die Nasenkamera ist cool, die gibt's auch heute noch. Aber guck einmal, also einerseits natürlich, wie viel Information da in der Grafik drin ist und dann Höchstleistung 150 kW.
Wir sehen jetzt ja auch 30% Akku noch nach 13 Runden. Das heißt, das wird jetzt natürlich rapide runtergehen, denn damals waren die Akkus ja nur 28 Kilowattstunden groß von der nutzbaren Kapazität her und haben deswegen halt auch nur jetzt hier mal runtergerechnet, so 17, 18 Runden ausgehalten. Und damals wurde ja dann auch noch taktiert. Also hat man jetzt die erste Hälfte des Rennens ein bisschen sparsamer über die Runden gebracht, konnte man dann eben auch eine Runde später an die Box kommen oder manchmal sogar 2 in Ausnahmefällen und vielleicht dann mit Undercut, Overcut, wie auch immer, versuchen, am Vordermann vorbeizukommen. Das werden wir gleich sehen.
Wobei ich befürchte, dass damals die Taktik gar nicht so ausgereift war. Ich habe das Gefühl, die haben sich erst ein bisschen später getraut, die Teams so ein bisschen einen Under- und Overcut zu machen. Aber gut möglich, dass es hier schon passiert. Ich weiß,
ja, das gab es ja schon auch.
Okay.
Ne? Ja, aber nicht in der Varianz, wie es das später gab. Wie gesagt, das war halt das 4. Rennen der Serie. Auch die Teams hatten damals noch ein überschaubares Wissen. Und vor allen Dingen durch die vielen Safety-Car-Phasen, die es zu der Zeit gab, wurde, ich sag mal, auch ihnen durchaus einiges an taktischen Möglichkeiten immer genommen. Werden wir auch nachher noch sehen.
Ich finde es so schön, dass da unten die Fanboost-Knöpfe sind bei den Zwischenständen. Damals wurde der Fanboost, weil, oh, guck dir das Bild von Daniel Abt an.
Wie schön. Damals. Ein richtiger Milchbubi.
Oh, wie schön. Naja, der war halt auch 5 Jahre jünger, ne?
Teamkollege Di Grassi jetzt übrigens vorbei gerade, wieder in seiner Lieblingskurve, die Haarnadel, vorbei an Nick Heidfeld und jetzt quasi direkt an den Fersen geheftet seines großen Rivalen. War er ja damals noch nicht zu dem Zeitpunkt. Das hat sich ja dann erst im Laufe der Saison so entwickelt, dass die beiden so immer wieder aneinander gerieten und wirklich um die Meisterschaft kämpfen konnten.
Sogar erst im Laufe der zweiten Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was vielleicht noch interessant ist, Fanboost gab es damals natürlich auch schon, aber der Fanboost durfte mit jedem der beiden Fahrzeuge jeweils einmal verwendet werden.
Da war die Abstimmung
nicht schon so richtig durchgereicht.
Ja, der verliert jetzt Grund und Boden und zwar jede Kurve. Beide Virgins schon vorbeigerutscht.
Ja, um den 3 Plätze jetzt in einer Runde verloren.
Zu machen. Damals wurde die Abstimmung vor dem Rennen beendet. Vor dem Rennen war sie beendet.
Richtig.
Das wurde dann später in das Rennen rein verschoben und inzwischen ist es kurz vor Rennhalbzeit, dass die Abstimmung vorbei ist. Damals kurz vor dem Rennen und dann pro Auto einmal Fanboost für die Gewinner damals. Wurde in der Startaufstellung bekannt gegeben. Lag das, dass Heidfeld so viel verloren hat.
Genau. Damals noch 3 Fanboost-Gewinner pro Rennen. Das haben sie ja dann nachher auf 5 aufgestockt.
Gute alte Zeiten. Ich habe schon so viel wieder vergessen von dem, was damals passiert ist. Hoi, 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 hoi. Das war aber, also bin überrascht, dass der das Auto noch angehalten hat, ehrlich gesagt.
So, jetzt gehen wir aber auch.
Die Grassi weiterhin on fire hier. Verkürzt jetzt auch den Rückstand immer weiter auf Buemi.
Wir gehen jetzt auch auf die Rennhalbzeit
und setzt ihn unter Druck.
Werden dann sehen, dass jetzt ein paar Autos anfangen, an Energie zu sparen.
Oder ganz ausfallen. Auch ein Weg, Energie zu sparen.
Ja. Ja, Karun Chandok zeigt in dieser Situation, wir werden es nachher in der Wiederholung sehen, eine der sehr, sehr großen Schwächen des Gen-1-Autos in der allerersten Saison. Nämlich, dass, wir sehen es jetzt, dass einfach die Radaufhängung bricht. Die sind ja dann im Laufe der ersten Saison sogar noch verstärkt worden. Und gerade beim dritten Rennen der Saison in Punta del Este und auch hier in Buenos Aires, ich kann es vorwegnehmen, sind mehrere Fahrer, die dieses Schicksal erleiden werden, dass die Radaufhängung einfach irgendwann nachgibt, weil sie den Belastungen über die ganze Renndistanz oftmals nicht gewachsen ist.
Safety Car. Und da kommt der Erste in die Box. Das ist Al-Gashuari gewesen, glaube ich.
Das war Al-Gashuari, richtig.
Boah, guck mal, den Helm von Bird habe ich wiedererkannt und dann ratzfatz entschieden, das muss Al-Gashuari sein, wie in alten Tagen. Wie unterscheidet ihr eigentlich die Fahrer voneinander? Nummern oder Helm?
Meistens schon Helm. Außer es gibt natürlich manche Fahrer, zum Beispiel die beiden Mahindra heutzutage, die relativ ähnlich sind. Da muss man schon genau hingucken. Aber im Normalfall unterscheiden sich die Helme ja schon.
Ja. Und jetzt sehen wir die alten Fahrzeugwechsel. Da steht der Mechaniker mit der Stoppuhr. Habt ihr ihn gerade gesehen?
Ja. Und hier haben wir möglicherweise, ich will jetzt nicht sagen die Rennentscheidungsszene, aber mal wieder so eine typische Szene. Michela Cerutti ist überrundet und Safety Car ist draußen und man darf sie nicht überholen und Buemi hängt hinter ihr und wenn man den Funk hören könnte, würde man hören, wie er schimpft wie ein Rohrspatz.
Rob Arnott mit dem Lollipop. Ach, wie schön. Der ist Teamchef, by the way, damals gewesen und hat eben auch den Lollipop-Mann gespielt, ganz offenbar. Und da ist Michael Andretti, der Teambesitzer.
Teammanager war er damals.
Ja, stimmt. Ja,
richtig.
Ja, die
Teamchef war ja nach wie vor Andretti. Andretti.
Ja.
Aber da ist jetzt die Frage, was ist Team Owner, was ist Team Manager, was ist Team Principal?
Also er hat, das war doch klar geregelt damals. Also Andretti war wirklich Team Principal und Rob Arnott war Team Manager. Der ist ja, hatte ja jetzt vor kurzem auch eine Funktion bei der FIA inne, war also bis vor kurzem immer noch im Dunstkreis der Formel E unterwegs. Jetzt glaube ich aber seit kurzem nicht mehr, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube auch nicht mehr, nee. Das ist so unvorstellbar heute, dass die Fahrer während des Rennens die Autos wechseln, ne? Einfach so aussteigen aus dem Fahrzeug.
Das ist schon krass, ne?
Das wirkt so lange her. Und auch die Mechaniker erkennt man nicht mehr wieder. Also ich habe vorhin, oder hier jetzt gerade, während wir in der Mahindra-Garage sind, ich erkenne da niemanden mehr. Normalerweise, also es gibt ja so ein paar Gesichter, die man hin und wieder erkennt und denkt, ach, den kenne ich. Aber keine Ahnung, also, sorry, zwei Gedanken zur gleichen Zeit. Ich erkenne den Großteil einfach nicht mehr wieder. Das war ordentlich knapp, ne?
Ja, gerade so handgestoppt Führung behalten. Aber sie sind ja immer noch unter Safety-Car-Bedingungen. Und wir haben jetzt gesehen, Heidfeld hat sich wieder durch die Boxenstops nach vorne arbeiten können, ist jetzt wieder Dritter. Direkt dahinter jetzt Antonio Felix da Costa. Also Virgin hat ordentlich eingebüßt durch die frühen Boxenstops, zumindest bei Alguersuari. Bird Fünfter, Piquet Sechster.
Wobei jetzt hier an der Stelle relativ verwirrend, das Safety-Car führt nämlich Jean-Éric Vergne auf Platz 1 um die Strecke. Und hier stehen einige vor der roten Ampel.
Genau, da werden wir nachher noch eine Wiederholung sehen. Da sind nicht alle angehalten, als die Ampel rot wurde. Und das wird ja auch einem der Top-Fahrer nachher noch zum Verhängnis werden.
Ach, Tobi, du musst doch nicht alles spoilern, bitte.
Entschuldigung.
Ich was natürlich jetzt richtig bitter für Hopintung und Bruno Senna in der Garage, am Ausgang der Boxengasse.
Ich glaube, die Formel E hat zu dem Zeitpunkt auch keine Ahnung gehabt, wie die Reihenfolge der Autos ist. Denn eigentlich müsste ja Buemi führen vor Di Grassi, aber...
Tut er auch.
Naja, aber aktuell ist direkt hinter dem Safety Car Vergne, der auch nicht schlecht unterwegs war. Das ist eben die Frage gewesen und die Verwirrung gewesen damals. Weil guck mal, da kommen jetzt erst die vermeintlichen Führenden über eine halbe Runde hinter den eigentlichen, hinter dem Safety Car. Da kommen eine ganze Menge Überrundungen ins Spiel. Dann halt noch diejenigen, die an der roten Ampel standen. Ich erinnere mich an das Rennen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer gerade führt.
Ja, ich bin auch fast verzweifelt im Live-Ticker. Das ist heute auch irgendwie nicht mehr vorstellbar, wenn man überlegt, wie damals ein Rennwochenende bei uns ablief.
Ja.
Da waren wir noch auf WordPress unterwegs und haben zum Beispiel jetzt keine Datenbank oder irgendwas gehabt, sondern ich habe tatsächlich mit Excel-Tabellen und Screenshots gearbeitet, um so Ergebnisse, Meisterschaftsstände und sowas hochzuladen und dann wirklich Bilder hochgeladen. Und damals ja noch alles, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch alleine unterwegs. Tobi, du warst der Erste und du bist, glaube ich, Ende 2015 dazugekommen. Kann das sein?
Ich glaube, ich bin...
Puh. Warte mal, das steht doch auf unserer Seite.
Nee, ich glaube, da war ich schon dabei, aber nicht so im Tagesgeschäft eines Rennwochenendes. Ich
habe dann 11.14 steht hier.
Ja, ich glaube, ich war nämlich ab Putrajaya war ich dabei. Das war mein erstes Rennen
bei ihm. Im zweiten Rennen schon.
Das waren Zeiten.
Ja, da warst du noch, wie alt warst du da? 12.
12.
Damals 14, glaube ich, ne?
12.
Im Zweifelsfall 12.
Die ist doch immer noch.
Na, richtig. Oh, der Helm ist ja cool. Ich glaube, das war Duran, der da gerade durchgefahren ist. Der hat einen richtig coolen Helm gehabt. Und jetzt kommt D'Ambrosio an die Box.
Krass. Jetzt erst.
Das ist ja 2-3 Runden nach den anderen gewesen.
Ja, ganz andere Strategie. Hat dann erstmal abgewartet und hat natürlich mit wenig Energie hinter dem Safety Car noch ein bisschen länger machen können. Da kommt übrigens der zweite Dragon, Oriol Servia, den geilsten Helm aller Zeiten. Vielleicht sehen wir den nochmal nah irgendwo. Der Katalane.
Jetzt fängt das Safety Car langsam an, Autos auszusortieren. Ne? Da ist gerade Marco Andretti durchgelassen worden. Da kommt Daniel Abt, da kommt einer der zwei Trullis, ich glaube Jano, weil der Helm nicht pink war. Und da war Servia, glaube ich, zu sehen gerade. Aber nicht wirklich mit einem schönen Helm.
Irgendwie finde ich es geil, dass die ganzen Autos alle irgendwo einen Gelbstich haben. Das fetzt irgendwie.
Ein Gelbstich?
Ja, irgendwo ist immer gelb an den Autos. Muss mal schauen.
Also
nicht so durchfahren. Irgendwas ist immer gelb.
Das ist damals das Unterscheidungssymbol gewesen. Eins der beiden Fahrzeuge musste am Überrollbügel gelb markiert sein, damit man erkennen konnte, dass es das zweite Fahrzeug des Teams ist.
Ja, okay. Aber auch trotzdem ist es relativ viel gelb in den Lackierungen. Wenn ich mir jetzt heute mal anschaue, ist alles so schwarz-weiß-rot gefühlt.
Ja, genau. Sieht man
da ist noch alles schön bunt.
Ist übrigens das, woran ich die Autos normalerweise unterscheide, nämlich an den drei Buchstaben, die oben an der Kamera stehen. Ich find, mit dem Halo kann man die Helme nicht immer so gut erkennen, deshalb verlasse ich mich eigentlich drauf, was da oben steht.
Ja, je nach Winkel immer, ne? Oder eben die Startnummern, je nachdem, wie man das Auto gerade sieht. Ach, ich vermisse Buenos Aires so. Das war wirklich immer die ganzen Jahre, in denen die da gefahren sind, immer ein absolutes Highlight, eine der geilsten Strecken im Kalender. Echt schade, dass da nicht mehr gefahren wird. So, und jetzt achte man auf die Ampel.
Wieso spoilerst du?
Ja, das wusste ich ja jetzt schon.
Das hast du ja schon selber gesagt jetzt gerade.
Alles gut. Ja.
Zieht sich aber ein bisschen.
Das ist ganz schön lange Safety Car, ne?
Gut. Das war ein dummer Gedanke.
Aber
die Folge, denke ich mal. Die auch brauchen, um so ein Auto loszuwerden, ne?
Tja. Also das Auto ist ja schon weg. Das hängt einfach daran, dass die Startaufstellung nicht rausgepopelt haben. Oder nicht die Startaufstellung. Die Reihenfolge, die jetzt aktuell gerade ist, nicht hingepopelt bekommen haben.
Genau.
Das ist ja übrigens auch gerade die Stelle gewesen um diesen Brunnen herum, wo das einzige, wie soll ich sagen, Im Jahr drauf ist Roborace mit zwei Robotern gegeneinander auf dieser Strecke gefahren. Und da gab es dann den ersten und letzten Crash eines Robocars, nämlich gegen diesen Brunnen.
Stimmt.
Und dann hat man sich gedacht, okay, wir sind doch noch nicht so weit, glaube ich, mit autonom. lassen wir die doch jetzt nicht mehr fahren. Das ist jetzt mittlerweile wie viele Jahre her? Vier?
Ja, fünf. Das muss.
Vier. Saison zwei. Das ist vier. Ja, war Saison zwei, richtig. Das Rennen hier ist etwas mehr als 5 Jahre her, 10. Januar 2015.
Boah. Schon ein bisschen.
Hätte das gedacht damals? Dass wir mal hier so Retro-Specials machen können.
Ja, da ist Savia zu sehen gerade übrigens. Der schwarze Dragon, der schwarz-silberne.
Oh, ich liebe die Lackierung.
War schon cool.
Die Dragon-Lackierung fand ich jedes Jahr so ziemlich am schönsten. Wenn die mal so durchgeht, selbst die Faraday Future war so geil.
Ja, die war großartig.
Oh, Christbaumkugelrot.
Oh, und die auch.
Der Weiße.
Ich wusste es.
Nein.
Aber dieses Jahr finde ich es schon wieder langweilig. Das sieht aus wie jedes andere Auto auch.
Schwarz-Weiß-Rot.
Okay. Ja.
Überraschung.
Lame.
Oh, Silva Filippi, den erkennt man wieder.
Ja.
Der Lauch.
Ja. Der Lauch. Aber war das nicht gerade Team China? Oder hatten die Virgin-Jungs da rot an?
Virgin war rot damals, zumindest in der Teamkleidung.
Ah, okay.
Silva Filippi, der wäre ja auch mal fast ein Alejandro Agag geworden. Damals gab es ja den Vorreiter der Formel E, also nicht wirklich Vorreiter, aber so der Gedanke, eine elektrische Einsitzer-Rennserie zu machen, den gab es schon vorher. Und den Gedanken hatte Silva Filippi. Der hatte nämlich damals die, wie hießen die Serie?
Oh.
Puh.
Moment.
Ich komme gerade auch nicht mehr drauf.
Ich habe letztes Jahr recherchiert.
Ja, ich war auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Irgendwas mit EV war das.
EV Cup.
Na klar. Und das war so ein Konzept, ähnlich wie die Formel E, nur ein bisschen weniger auf, ein bisschen kleiner gedacht irgendwie. So ein bisschen schon darauf ausgelegt, dass das so eine Junior-Serie wird. Und da ist es dann letztlich an Investoren gescheitert. Und 2 Jahre später war Silva Filippi beteiligt dann in der Formel E.
Der war die ersten Jahre Teammanager bei Virgin Racing und ist jetzt vor einem Jahr, anderthalb, ist er ja dann aufgestiegen zum Teamchef von Virgin Racing, nachdem dann Alex Tai ausgeschieden ist. Der jetzt zu diesem Zeitpunkt hier Saison 1 war Alex Tai noch Teamchef. Es geht jetzt übrigens gleich wieder los. Wir haben ja gerade gesehen, einige waren schon im Renntempo quasi wieder unterwegs, um sich zurückzurunden, beziehungsweise den Anschluss ans Feld zu finden. Vorne die Spitze, jetzt wieder sortiert. Buemi vor Di Grassi und Heidfeld. Und dann geht es gleich in die zweite Rennhälfte, die ja... Tobi, hol die Nüsse raus. Also.
Timo, das klingt jetzt aber...
Okay. Svenny, Frage an dich. Was glaubst du, wer gewinnt dieses Rennen? Jetzt, bevor es gleich weitergeht, mal so eine Prognose abgeben. Wer sieht für dich momentan als sicherer Rennsieger aus?
Tja. Naja, habt ihr schon gesagt, dass es eh nicht der ist, den man denkt, dass es ist. Also könnte man ja mal was Lustiges wie Hope in Tung sagen oder so, aber...
Okay, Platz 16
momentan. Nein, das wird nicht, aber...
Nice try.
Weiß ich nicht. Prost oder irgend sowas Lustiges okay. Halt.
Halten wir mal
irgendwas,
fest.
Was unwahrscheinlich ist.
Prost auf Platz 7, halten wir mal fest und gucken, ob es stimmt. Es,
eh nicht,
es
aber...
Es passiert gleich alles. Also alles, was passieren kann, passiert irgendwie. Vor allem in den letzten 5 Runden oder sowas. Safety Car kommt diese Runde rein und die Fans freuen sich, dass es endlich wieder Autorennen gibt.
Ja, das ist ja auch ganz nett. Mhm.
Aber wie man sieht, haben sie alle geschlafen und der Abstand ist riesig.
Krass, oh mein Gott, wie unfähig.
Ja, hat keiner wirklich genutzt. Oh, guck dir das an! Da
wie
kann man
unfähig richtig kann man gepennt. Sein?
Da kann man
verdiene
die,
Geld damit.
Da kann man die Wolkenkratzer in Kurve 1 fällen und zwischen die Autos packen. So viel Platz ist da. Guck mal hinter, Bert. Da ist ja nix.
Nix. Krass.
Da kommt der erste Andretti.
Ich frage mich aber, Alguersuari wird eigentlich hinter Bert geführt und ist nicht mehr zu sehen.
Der stand der nicht da irgendwo rum?
Nee, da ist der überrundete Andretti dazwischen.
Ah, okay.
Das ist Marco Andretti ist überrundet.
Ah, okay.
Aber Di Grassi ist wieder dran, ne? Also auch wenn er den Restart verschlafen hat, Buemi guckt jetzt schon in den Spiegel und zwar mit Recht.
Und wird nervös.
Er wird nervös. Mhm.
Nein.
Nicht so nervös
wie er. Lässt sich doch nicht nervös machen. Oh doch, lässt er wohl.
Oh.
In die Mauer.
Ai. Da ist er böse. Da ist er enttäuscht. Hm. Kopf in die Hand.
Da wirft er die Führung weg.
Unfassbar. Das Timing hat auch gut gestimmt, Tobi.
Jean-Eric Vergne nutzt jetzt gerade den Fanbus von seinem zweiten Auto und versucht sich auf der Innenseite an Nico Prost vorbeizuschieben. Kommt rum.
Und kommt vorbei, ja. Und jetzt hat er seinen überrundeten Teamkollegen vor sich.
Der natürlich ganz schnell weggeht, aber sich bei Alguersuari vorher noch schön ordentlich breit gemacht hat.
Teamfahrer. Motorsport ist doch Team eine Mannschaftssportart.
Also.
Genau.
Da habe ich auch
nicht. Ich sag nur Multi 21.
Genau.
Heute Jahrestag, ne?
Richtig.
Oh, echt?
Ja.
Das waren Zeiten.
Heute vor 7 Jahren.
Heute vor 7 Jahren. Ich weiß das, als wäre es gestern gewesen. Da lief Buemi durch.
Ach, war das gerade Buemi?
Ich glaube schon.
Das war Buemi, der Bümi.
Der Bümi. Der hat sein Auto aber ganz gut abgestellt, tatsächlich. Also... Gut, er hat natürlich auch einen anderen Schaden gehabt als Chantok. Hui, Bird mit einem alten Bird-Manöver. Wundervoll. Guck mal, schön.
Dem seine Manöver sind immer so schön, ne?
Einfach schön.
Immer.
Ja, wenn einer überholen kann in der Formel E, dann der.
Das haben wir gestern ja schon gesagt. Bird ist einer, dem schaue ich sehr gern beim Autofahren zu einfach.
Ja, damals noch 2 Punkte für die schnellste Runde und man musste noch nicht mal unter den Top 10 ankommen, was dann nachher dafür gesorgt hat, dass die Fahrer, die aussichtslos zurücklagen, an die Box sind, auf Qualifying-Trim umgebaut haben, um dann noch eine schnelle Runde zu fahren, um auf die Art und Weise dann Punkte abgreifen zu können. Eine Regel, die man ja glücklicherweise mittlerweile geändert hat.
Vielleicht 2 Worte zum Setup der Autos. Ihr seht ja hier vorne, guck mal, der China zum Beispiel, ganz flachen Heckflügel. Das heißt, komplett auf Topspeed ausgestellt, auf wenig Abtrieb, dafür aber umso schneller auf den Geraden. Der Venturi hier beispielsweise deutlich steiler. Und jetzt bekommt Sam Bird die Durchfahrtsstrafe, weil er ja die rote Ampel missachtet hat am Ende der Boxengasse.
Und hier die Wiederholung von Buemi, ja. Wie er zu viel einschlägt wahrscheinlich und ja, die Mauer touchiert. Jetzt aus der
Onboard sieht man es nochmal deutlich besser. Zack. Und da war's.
Und zu dem Zeitpunkt haben wir ja live alle noch gedacht, es wäre wieder ein Aufhängungsbruch, wie bei, also ein unverschuldeter, wie bei Karun Chantok vorher. Und dann in dieser Wiederholung hat man es das erste Mal so richtig sehen können, dass es eben ein Fahrfehler war und kein Materialfehler.
Und das gute
Manöver. Das fand ich früher in den alten Grafiken so schlimm, da stand immer K2 und man musste erst mal googeln, wer K2 ist.
Das stimmt, ja.
Schlimm.
Ich hatte mir Vokabelkärtchen damals
der
gemacht.
Nächste. Ui, ei.
Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich.
Das ist so schnell.
Ja, also das kam gerade tatsächlich ein bisschen überraschend, dass der die Grasse jetzt auch einschlägt.
Eine Sache noch zu den Heckflügeln, die der Timo ja eben angesprochen hat. Im Qualifying waren die ganz anders eingestellt. Da ging es nämlich darum, möglichst viel Abtrieb zu generieren, um möglichst viel Haftung in den Kurven zu haben. Im Rennen wurden die dann deutlich flacher gestellt, und zwar aus dem Grunde, dass sie damit den Luftwiderstand reduziert haben und mehr Energie sparen konnten. Das war auch tatsächlich ein Punkt, der messbar sich auf den Energieverbrauch ausgewirkt hat, der Luftwiderstand durch die etwas steiler eingestellten Heckflügel. Deshalb.
Und das zweite war die am Frontflügel, wenn man gleich nochmal ein Auto von vorne sieht, diese kleinen Flaps hier, die roten bei Sam Bird jetzt, die konnte man ebenso verstellen. Also hinten den Heckflügel und vorne diese beiden Flaps, natürlich keinen großen Einfluss auf die Speed gehabt, aber trotzdem im Qualifying. Tobi hat es ja gerade schon erklärt.
Ja, eine halbe Sekunde pro Runde hat das im Durchschnitt aber auch schon gebracht. Deshalb, wie gesagt, wenn ein Fahrer weit abgeschlagen war im Rennen, ist er an die Box gefahren, die haben den Heckflügel steil gestellt, die Flaps am Frontflügel hochgeklappt, damit das Auto wieder mehr Abtrieb hat. Dann hat man versucht, 3, 4, 5 schnelle Runden zu fahren und war in der Regel auch so schnell, dass die Fahrer mit dem normalen Setup keine Chance hatten, diese Rundenzeit egalisieren zu können.
Jetzt lass mal kurz rekapitulieren, was in den letzten Minuten so alles passiert ist. Hat angefangen mit einem Chantok-Ausfall, wo die Aufhängung hinten gebrochen ist. Dann war Safety Car und Zusammenwürfeln. Dann ging's weiter. Dann hat Buemi geführt, ist in Führung liegend in die Mauer gefahren und hat sich sein Auto demoliert. Alle sind vorbeigefahren. Die Grassi führt für 2 Runden, fährt ebenfalls in die Mauer, allerdings wieder nach einem Aufhängungsbruch, fällt ebenfalls aus. Damit Nick Heidfeld in Führung liegend, aber unter enormem Druck von Sam Bird. Der muss allerdings selbst an die Box, weil der bei seinem Fahrzeugwechsel die rote Ampel überfahren hat und eine Durchfahrtsstrafe antreten muss. Und jetzt führt immer noch Nick Heidfeld, aber knapp vor, ich glaube, Antonio Felix da Costa müsste der Zweite jetzt sein.
Richtig.
Ganz genau. Und hatte natürlich mega Glück, dass Sam Bird, der ja richtig Druck gemacht hat hinter ihm und drauf und dran war, die Führung zu übernehmen, jetzt eben diese Durchfahrtsstrafe kassiert hat. Jetzt hat er erstmal wieder ein bisschen Luft zum Durchatmen und man weiß auch oder man wusste auch damals als Zuschauer, das lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen, weil Heidfeld eben eine gute Rennabstimmung hatte, sehr schnell unterwegs war und Felix da Costa im Aguri nicht wirklich jetzt in Schlagdistanz war.
2,7 Sekunden haben wir gerade gesehen.
Sam Bird auf Platz 11 zurückgefallen. Neuer Dritter ist Sam Birds Teamkollege Reimer Elgashvari vor Jean-Eric Vergne und Nico Prost, dann Daniel Abt und Nelson Piquet Jr.
Svenny, aber wer gewinnt
wer das weiß, Rennen? Wer weiß, ob es so bleiben wird?
Ja, immer noch Prost.
Hallo. Immer noch Prost, okay.
Logisch.
Wir gucken mal, noch 5 Runden.
Obwohl ich Ho Pin Chong eigentlich cooler finde, aber das wird wohl nicht mehr passieren. Wirklich, das ist das Einzige, was Spaß macht bei diesen E-Trophy-Rennen, ne? Wenn der nicht wäre, ich könnte die nicht anschauen.
Der ist super. Der ist so sympathisch.
Der ist echt cool. Der ist richtig süß, ja.
Auch immer das Hochschalten. In der Grafik rechts steht Gang 3 und man hört das auch an Bord, wie die immer hochschalten, die Gänge. Gang 4 und jetzt gleich Gang 5.
Krass, dass die halt 5 Gänge hatten, ne? Krass.
Das war ja damals schon, es schien damals schon sinnlos, weil damals auch war schon bekannt, ein Elektroauto hat eigentlich kein Getriebe. Und dann kam dieses Formel-E-Auto mit 5 Gängen. Aber wie Tobi vorhin sagte, war natürlich ein Motor aus dem McLaren heraus. Ich denke, dass es damit einfach zusammenhing. Das Getriebe damals übrigens von Hewland, eine britische Firma.
Die auch immer noch sehr bekannt und aktiv im Getriebebereich sind. Unter anderem, glaube ich, Getriebe für die Formel 2 und Formel 3 entwickeln.
Senna gegen Duran, ey. Das waren Zeiten.
Und was? Duran in den Punkten.
Und
als
Duran
Neunter.
In den Punkten. Was würde ich dafür geben, das nochmal zu erleben?
Auch Daniel Abt so weit vorne hat man auch schon länger nicht mehr gesehen.
Burn.
Hashtag roasted. Aber ist echt schon länger her. Wann war ab das letzte Mal in den Top 6?
Er ist Sechster geworden in Diriyah, glaube ich, oder?
Echt?
Könnte sein, ja.
Ich meine.
Krass. Okay, dann ist es noch nicht so lange her. Ich entschuldige mich.
Tatsache, hast recht, ich habe das mal eben nachgeschlagen. Samstagsrennen Diriyah ist er tatsächlich Sechster gewesen.
Krass.
Oh. Sprachfehler von Agoshwari.
War der da in der Mauer?
Nein, war knapp.
Ich glaube nicht, ne. Aber Wern hat natürlich jetzt Blut geleckt.
hat ihn da schon getroffen? Man sieht es vorne rechts am Frontflügel.
Ich finde es schön zu sehen, wie sich der Fahrstil natürlich entwickelt hat, aber im Grunde genommen, man erkennt schon am Fahrstil, das ist Wern, ne?
Ja.
Damals wie heute, das ist Wern.
Ich wollte schon, der war damals schon nicht ganz dicht. Lalala.
Ich glaube, das kannst du über alle Rennfahrer sagen.
Wildes Zucken hin und her.
Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall noch 4 Runden. Damals gab es ja eine festgelegte Rundenzahl, im Gegensatz zu heute,
stimmt,
wo die Rennen
ja
über 45 anders. Minuten und eine Runde gehen.
Chris Kresse hat geschrieben, bei Abt sind noch ein paar Gesichter zu erkennen vor ein paar Minuten. Das ist mir auch aufgefallen. So die ein, zwei Mechaniker habe ich dann doch wieder erkannt. Den Großteil dafür dann aber doch wieder nicht.
Uiuiuiui.
Und Wern hat noch die Zeit, sich zu beschweren mit der rechten Hand.
Bei stehenden Reifen.
Bei stehenden Reifen.
Die schieben sich gegenseitig raus. Wetten?
Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber es passiert noch was in diesem Rennen. Das kann ich versprechen.
Uiuiui.
Fährt ihn mal.
Siehste, ich wusste es.
Typischen Wernmanöver fährt ihm mal wieder hinten drauf.
Ja, also das ging gar nicht.
Jeff.
Zumal Agoshwari dadurch jetzt auch noch einen Platz verloren hat.
Und jetzt Durchfahrtsstrafe für Nick Heidfeld, weil er beim Fahrzeugwechsel zu schnell in der Boxengasse gewesen ist.
Tja, die Einblendung kommt gleich. Im Kommentar hat man es gerade schon gehört. Der Führende, da ist die Einblendung. Pit Lane Overspeeding. Und währenddessen
ist Prost schon mal auf dem Podium. Zumindest nach Stand jetzt. Ah, jetzt nicht mehr. Oder?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der war vorher schon nur Vierter.
Agoshwari gerade an Prost vorbei. Jetzt wird er auch von Daniel Abt unter Druck gesetzt. Jetzt.
Nix kann der einfach. Oh mein Gott, der konnte immer schon nicht.
Wer? Daniel Abt?
Nein, Nico
Prost. Oder Nico Prost. Ja, warte mal ab. Das Rennen
Prost
ist noch nicht
vorbei. Prost war damals richtig gut. Prost hat die ersten beiden Rennen Pole Position geholt.
Krass. Ich verstehe immer noch nicht, wieso er im zweiten Rennen die Pole Position geholt hat, wo er doch eine Startplatzstrafe bekommen hat. Das ist ja, ja. Das eine schließt das andere aus, aber gut. So, jetzt geht's in die vorletzte Runde.
Ich verstehe immer noch nicht, warum da kein Safety Car rauskam für den Abt, der da stand. Also in der Runde vorher, also zeitgleich mit der Strafe, die Heidfeld da aufgebrummt bekommen hat im gleichen Moment. Waren Menschen auf der Strecke, da war ein Auto, was ein anderes Auto abgeschleppt hat mit Seil und munteres Treiben.
Mhm. Ja. Nelson Piquet greift Daniel Abt auf der Außenseite an, aber in der Haarnadel ist das ein bisschen aussichtslos, wie man jetzt sehen wird.
Auch schön, wie die Strecke da so runterhängt, ne? Und dann fällt man wirklich in ein Loch, wenn man da zu weit abkommt von der Strecke.
Zwei Runden haben wir noch. Felix da Costa in Führung.
Noch nicht ganz. Heidfeld fährt noch. Der fährt jetzt am Ende der Runde.
Ach, er fährt noch.
Und jetzt macht Wern einen Fehler. Dadurch muss Al-Bashari abbremsen und Prost setzt sich neben ihn, kann aber nicht vorbeigehen. Und jetzt sieht Daniel ab, seine Chance gekommen. Und Prost mit einem typischen Prost-Verteidigungsmanöver.
Geht ganz weit nach innen.
Ja, ganz nach innen ziehen.
Ja, wie schon in Peking.
Daniel Abt trifft Al-Gashwari und ist raus.
Die Fans da hinten. Oh Gott. Ey, typisch Formel E. Auf einmal bricht die Hölle auf. Ne?
Achtet mal auf die Karre von Al-Gashwari jetzt. Wie der über die Geraden fährt. Schade, konnte man jetzt nur kurz sehen. Aber gleich kommt noch eine Einstellung.
Wow. Seht ihr das? Wie krass. Da Costa hat die Führung gerade übernommen jetzt? Und hier kommt Wern oder halt auch nicht.
Und Wern schießt geradeaus.
Und jetzt fährt er auf.
Und jetzt geht Al-Gashwari
plötzlich wieder vor.
Mit dem krummen Auto. Der auf der Geraden zur Seite gucken muss, damit er die nächste Kurve auf sich zukommen sieht. Guckt euch an, wie schief das steht.
Boah.
Ja. Nick Heidfeld gerade in der Boxengasse. Antonio Felix da Costa hat die Führung übernommen.
Ganz komfortabel in Führung. Für das kleine private Emlyn Aguri-Team, von denen niemand irgendwas erwartet hatte. Da Costa, damals noch großer Red Bull-Hoffnungsträger gewesen, ja eigentlich. Und jetzt.
Und war noch in der DTM Sieg. Aktiv.
Und da geht die Flagge runter. Der erste und auch für lange Zeit einzige Sieg für Felix da Costa.
Und ganzes aus dem Nichts irgendwie. Die letzte Runde geführt. Und da ist das, was wir gestern angesprochen haben. Guck mal, 10% hat er noch. Gut, das war auch ein Safety Car dabei. Und es gab noch keinen Energieabzug. Aber mit 10% und 5% und 3% gehen die über die Linie. Isaac Sam Bird und Duran haben es ein bisschen knapp gehabt mit ein bisschen über 0%.
Dem sei ich
Daniel.
Ja. Bis heute ein beliebtes Gift
aber,
auch.
Aber Freunde, habe ich nicht gut geraten einfach?
Ja.
Also ich war schon ein wenig stolz auf mich.
Die Rumpelung war gut.
Also Prost ist schon richtig gut nach vorn gekommen.
Ja, weil...
Das hatte ich aber auch nicht mehr im Kopf, dass Prost tatsächlich Zweiter geworden ist noch.
Und vor allem Nelson Piquet Jr., der ja eben noch auf Platz 8 war, dann am Ende Dritter geworden.
Was oh mein Gott, ich starte hiermit eine Petition, dass Hopintong Ma ersetzt. Da wäre ich dafür.
Er wäre besser.
Definitiv. Aber da Hopintong mittlerweile mit Jaguar verbandelt ist.
Die freuen sich doch wahrscheinlich eher, wenn der überhaupt mal fährt. Würde ich jetzt mal sagen.
Das war, also die Schlussphase war wirklich sehenswert. Also... Da gibt es eine Menge auseinander zu bröseln.
Das stimmt, aber ich glaube, so krass wie Paris hätte ich es jetzt nicht eingeschätzt.
Paris war halt das ganze Rennen, so wie die letzten drei Runden hier, ne?
Ja.
Wer ist das denn?
Na, Papa, nee. Ich habe gerade überlegt, ist es Papa Piquet gewesen?
Nee, glaube nicht. Hier nochmal die Wiederholung
von da. Ich habe gerade gedacht... Einfach verschätzt dann auf der Bremse und Al-Gashwari mal wieder im Pech.
Tja.
Also der war echt der Prügelknabe vor dem Herrn.
Der ja.
Boah.
Das war auch so ein Wern-Angriff nochmal.
Mal wieder ein typischer Wern, genau.
Krass.
Senna geht dran vorbei, aber fährt man ihm einfach mal in die Kiste. Vielleicht kriegt man den Platz ja zurück.
Also damals war Wern wirklich noch ein ganz anderes Kaliber als heute. Heute ist er relativ besonnen, aber damals war wirklich immer voll reinhalten und volles Risiko.
Ja. Natürlich auch frustriert, ja, ne?
Genau. Genau, er war damals ja, ja. Frisch von Red Bull rausgeschmissen worden und stand quasi vor dem Nichts beruflich. Ist dann froh gewesen, bei Andretti untergekommen zu sein, aber ja, war für ihn persönlich keine so einfache Zeit und er hat das dann auch auf der Strecke durchaus das ein oder mal ausgelassen.
Und hier der beliebte Fehler A. Da Costa, der heißt nicht Da Costa mit Nachnamen.
Der heißt Felix Da Costa mit Nachnamen.
Steht auch auf seinem Overall falsch, sehe ich gerade. Gut, dem ist das wahrscheinlich inzwischen egal. Also, das muss so oft passiert sein.
Aber ich überlege gerade. Ich glaube, in der DTM war es auch als Nachname, war immer nur mit Da Costa.
Ja. Ja, ist ja auch geläufiger und kürzer auch, aber.
Weil der so lang ist, genau. Ist das hier Tom Phillips? Ja, ne?
Das ist Tom Phillips.
Tom Phillips, rechts, der war damals ja. Der Pressesprecher.
Benoit der Formel E. Dupont, glaube ich, war da auch. Und das ist Peter McCool, der ihn jetzt umarmt.
Ja.
Der jetzt auch bei The Race wieder dabei ist. Und ah, Mark und Preston.
Den kennen wir auch.
Preston. Mark Preston. Und Hughes von Nio.
Ja. Jerry Hughes, Jerry, ja, der dann später zu Nio ging.
Richtig.
Ach. Das war schön.
So ein Preston ja übrigens damals schon Teamchef.
So ein bisschen
Namen. Damals hatte sich ja Mark cool. Preston zusammengetan mit Aguri. Wie heißt er denn noch gleich?
Bitte was?
Füge japanischen Vornamen ein.
Aguri Suzuki,
genau. Der hatte ja die beiden hatten das Team zusammen gegründet und Aguri war dann natürlich so eher im Hintergrund unterwegs, war glaube ich auch nie an der Rennstrecke, aber Preston von vornherein Teamchef und ist es ja bis heute geblieben in dem Team, auch wenn es zwischenzeitlich mal den Besitzer gewechselt hat, dann mit Tachita in Saison 3.
Suzuki und Preston hatten ja vorher auch schon ein Formel-1-Team, das war das Honda Junior-Team, das auch Super Aguri damals hieß und ja, dann durch den Ausstieg von Honda aus der Formel 1 auch das Team, dem Team quasi der Stecker gezogen wurde und daraufhin hat man sich eine neue Beschäftigung gesucht und die in der Formel E gefunden.
Oh, ich habe
Takuma Sato hier übrigens mit 2 Punkten. Die hat er für eine schnellste Runde gekriegt in Peking, beim allerersten Rennen. Das Einzige, was er bestritten hat. Also er ist der einzige Fahrer wahrscheinlich in der Formel-E-Geschichte, der Punkte hat, ohne jemals in die Top 10 gefahren zu sein.
Das ist richtig.
Ich glaube auch die einzigen japanischen Punkte in der Formel-E, weil Kobayashi weder was gerissen hat, noch als Japaner gestartet ist in Hongkong Saison 3.
Richtig. Ja, und
3 japanische Starts
Yamamoto hat man. Genau, in London Yamamoto ja auch gnadenlos untergegangen.
Richtig.
Oh, ich habe jetzt akut Lust, während das Video jetzt zu Ende ist leider, noch mehr Formel E zu gucken aus Saison 1. Mhm. hups.
Ach, das war schön.
Das war's. Das war das Video.
Das war's für heute. Mhm.
Kurze Zwischenfrage am Rande. Wisst ihr denn auch alle Fahrer, oder wisst ihr denn auch die Fahrer, die bei all ihren Rennen in die Top 10 gekommen sind? Einen haben wir heute gesehen.
Oh. Tja, mal schauen. Ich muss mal noch mal die Top 10 aufmachen.
Nico Post.
Nee,
stimmt. Nein. Der ist.
Nein, nee. Der ist ja im ersten Rennen.
Der ist hinterher so schlecht gewesen.
Servia?
Oriol Servia ist richtig. 4 Rennen gefahren. Damals für Dragon Racing 2x 7. und 2x 9. geworden. Aber er ist nicht der Einzige. Es gibt noch einen zweiten Fahrer, der jedes Rennen in den Top 10 beendet hat. Was nicht so viele war, weil es nur ein einziges war. Für Andretti.
Justin Wilson
ist richtig. In Moskau in Saison 1 gefahren und 10. geworden. 1 Punkt damit geholt in seinem einzigen Formel-E-Auftritt. Leider dann etwas mehr als ein Jahr später bei einem tragischen Unfall in der Indycar-Serie verstorben, als er von einem umherfliegenden Fahrzeugteil am Kopf getroffen wurde.
Aber Montagnier ist auch bei... Nee, ist er gar nicht. Pardon.
Nein, Montagnier ist im ersten Rennen Zweiter geworden und im zweiten Rennen ausgeschieden, nachdem er mit Nick Heidfeld kollidiert war.
Hast recht. Das war noch ein Name,
den... Er hat ja eh disqualifiziert noch.
Ja. Genau. Mensch, das soll's gewesen sein. Ja. Ich hatte Spaß. Eines auch aus gutem Grund, glaube ich, meiner Lieblingsrennen bis heute. Habe ich gerne geguckt. Ich hoffe, es ging euch auch so.
Auf jeden Fall.
Ja, Julian schreibt gerade im Chat, er hatte circa 13 Sekunden Videovorlauf.
Das ist dann fast
und das war gestern viel. Nicht so?
Gestern waren es etwa 10. Na, dann machen wir das morgen anders. Erzähle ich euch gleich, wie wir das machen. Dann ist nicht mehr so viel Unterschied zwischen Video und Audio.
Der Vollständigkeit habe, ich sollte meine Liste auch ganz abarbeiten. Es ist noch ein dritter Fahrer, der tatsächlich bei jedem Rennen, gefahren hat, in die Top 10 gekommen ist.
Na dann, jetzt oder nie?
Ja, komm. Wer weiß es?
Ach so.
Timo, Tobi, Svenja.
Ist er mehr als ein Rennen gefahren?
Ja. Kleiner Tipp, er fährt heute Formel 1.
Ohne, das kann ja nur Pierre Gasly sein.
Pierre Gasly in New York.
In New York als Ersatz für Sebastian Buemi gefahren. Im ersten Rennen 7., im zweiten Rennen 4. New York 2017 war ja ein Doubleheader.
Mir gefallen so Quizzes.
Und nach Pole Position, ne?
Und?
Nein. Der hat beim Debüt die Pole Position geholt.
Nein, Alex Lynn hatte die Pole Position.
Ah, stimmt. Verwechselt so.
Aber gleiches Rennen.
Ja. Richtig.
Na gut.
Alex Lynn damals als Ersatz für José María López, der auch bei der WEC aktiv war, gemeinsam mit Buemi im Toyota.
Boah, das waren Zeiten. Wir haben ja noch ein bisschen länger Corona-Pause. Vielleicht machen wir einfach so eine Live-Zusammenschau-Sendung einfach noch ein bisschen öfter und gucken dann die gesamte Saison 2 und Saison 3 und 4 und 5 und die 1 halt auch noch.
Und dann ist
Herbst. Boah, wir sollten die ganze erste Saison schauen, weil da kenne ich nicht ein Rennen.
Ja, können wir ja mal vielleicht in Angriff nehmen.
Boah, da gab es echt ein paar richtig gute.
Da waren echt ein paar Perlen dabei.
Oh, wenn ich allein schon Moskau denke, was wir ja vorhin angesprochen haben, das war auch grandios.
Moskau war echt grandios, ja. Allein auch von der Location her.
Ach. Oder Putra Jaya.
Ach, alles so schön. Oh,
Punta del Este.
Auch,
Punta
ja.
del Este.
Oh, Svenja. Es geht einfach nichts über Punta. Oh mein Gott.
Ich muss sagen, erinnerst du dich? Wir wollten hin beim nächsten Mal.
Oh mein Gott, ich wollte unbedingt nach Punta, aber irgendwie die Formel E wollte nicht, dass ich nach Punta fliege.
Und das alte Berlin.
Nicht fast alle Rennen. Wenn ich mal hier überlege, Miami war zum Beispiel auch richtig geil.
Long Beach.
Long Beach war nicht schlecht. Und natürlich dann das Finale in London, legendär. Das hätte es ja eigentlich auch fast in unsere Liste hier geschafft. Aber letztlich mussten wir dann Buenos Aires stattdessen reinnehmen. Vollkommen zu Recht. Aber London wäre sowas, was man auch nochmal gucken könnte.
Ja, können wir uns ja vornehmen für die Zukunft eventuell.
Wir werden ja höchstwahrscheinlich noch ein bisschen Zeit haben. Ob wir jetzt tatsächlich jede Woche immer 5 Rennen gucken müssen.
Ich weiß
nicht. Wir könnten ja mal so mit 2 oder so versuchen. Oder 1.
Ja. Ich finde auf jeden Fall, macht einen Riesenspaß, die alten Rennen zu gucken, in Erinnerungen zu schwelgen. Und es kommt wieder das alte Feeling auf, wenn man dieses Rennen guckt. Das hatte ich gestern schon das Gefühl und heute definitiv auch wieder.
Ach, wie schön.
Hat echt Spaß gemacht.
Ich überlege gerade, wann ich angefangen habe, Formel E zu schauen, aber ich weiß es echt nicht mehr.
Tja, ich weiß es auch nicht.
Weißt du noch, dass es in Neuseeland war, weil mich Freunde von mir so genervt haben, weil die ganze Zeit geschaut haben. Und ich bin frühs wach geworden. Mein Handy hatte so 1000 Nachrichten, weil die hatten alle ihre Mittelschwere an Antonio-Ausraster. und dann habe ich das irgendwann auch angeschaut, weil ich halt irgendwie schon wissen wollte, was die da so erzählen. Und das war mitten in der Nacht, das war so furchtbar.
Scheint ein Europa-Rennen gewesen zu sein.
Muss irgendwo in Saison 2 gewesen sein, wahrscheinlich Paris oder so.
Das war auch gut mit den 2 Virgins, die sich da ins Auto gefahren sind in dem Rennen.
Oh ja, stimmt, genau das war das.
Vern und Bird.
Tell them to get out of the way! Ach, schön. Ach
ja. Oh ja, das muss ich auch nochmal, das will ich jetzt nochmal anschauen.
So, bevor wir jetzt allerdings zu viel abbiegen und in Erinnerung schwelgen und noch eine Ebene auf die nächste Ebene draufsetzen mit, ach, das war so schön und war so schön, sparen wir uns alles auf für eventuelle Zukunfts-E-Pods in Live-Format. Das soll's für diesen Spezial-E-Pod gewesen sein an der Stelle, glaube ich. Wir sind dann morgen wieder zurück und gucken dann, ich kann es ja schon mal ankündigen, ein Wunsch von Svenny gerade eben geäußert. Paris 2019 steht als nächstes auf der Liste und da können Timo und Tobi ja, also genauso aufgehen wie ein Hefekloß, wie heute eigentlich schon. Und einen Schlag von der Stelle, ja, von der Strecke erzählen oder so.
Es war grandios.
Es wird auch morgen wieder grandios. Sagt tschüss, ihr Lieben. Wir hören uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle, 18 Uhr. Oder halt für all diejenigen, wann auch immer ihr wollt, in eurem Podcatcher. Wir verabschieden uns in die Dienstagnacht und wünschen alles Gute. Bleibt gesund und bis morgen dann. Bye, bye.
Tschüss zusammen.
Macht's gut, ciao.